Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprechstunde. Wir haben heute mal wieder ein global umfassendes Thema und zwar wollen wir heute eigentlich das machen, was wir eigentlich ganz am Anfang hätten machen müssen. Und aber bevor wir damit anfangen, sage ich Hallo Maria, wie geht's dir?
Hi Timo, mir geht's super, alles gut.
Perfekt. Genau, wir hatten jetzt gerade schon fast 30 Minuten mit irgendwelchen technischen Problemen zu kämpfen. Mikrofonen, die nicht so wollten, wie sie wollten, mit Computern, die nicht so wollten, wie sie wollten. Ja, und aber wir haben es geschafft. Wir können jetzt.
Es ist ja auch Montag.
Ja, ist richtig.
Es muss alles erst anfangen zu arbeiten.
Ja,
das stimmt.
Aber wir nehmen ja tendenziell häufig am Montag auf und bisher ging es sonst eigentlich immer ganz gut. Aber ja.
Ja, das verraten wir gar nicht.
Ja, das stimmt. Ja, nee, das stimmt, wir sollten nicht zu viel verraten, wenn wir aufnehmen. Das ist vielleicht auch einfach das Problem. Ich habe das ganze Wochenende durch Fußball geguckt, alle Spiele. Vielleicht bin ich deswegen auch einfach nur auf so 70% Performance-Level. Hast du irgendwas gesehen oder guckst du überhaupt Fußball?
Ja, ich gucke Fußball, also nicht alle Spiele, Deutschland-Spiele natürlich. Okay. Genau, ja, aber... Ja. War ja so lala.
Ja, das stimmt. Wobei, also sonst die anderen Sachen. Also es war eigentlich, sagen wir so, für einen WM-Start war es ganz okay. Aber glücklicherweise sind wir nicht einer der vielen WM-Podcasts, die ich ja auch alle verfolge, sondern wir sind ein Analytics-Podcast und wir wollen uns heute mal mit etwas beschäftigen, was ich gerade gesagt habe, was wir eigentlich schon mal zum Anfang machen können, weil wir sprechen ja immer ganz selbstverständlich meistens von Google Analytics, sag ich mal, Implementierung, also wie sieht das in Google Analytics aus, was gibt es da für Reports und so weiter. Und da kam die berechtigte Frage auf, warum macht ihr denn eigentlich immer nur Google Analytics und gibt es nicht vielleicht noch was anderes? Überraschenderweise gibt es was anderes und deswegen starten wir vielleicht ganz kurz, haben wir ja gerade auch schon vorab gemacht, als es noch nicht funktioniert. Welche Tools kennen wir denn eigentlich? Also Maria, was sind andere Analytics-Tools, mit denen du schon gearbeitet hast?
Also erstmal muss ich sagen, dass eine Google Analytics macht ja echt einen großen Anteil des Analytics-Marktes aus oder zumindest sehr viele benutzen Analytics. Ich glaube irgendwie über 50%, 55% oder so.
Und ich glaube sogar höher.
Auf jeden Fall, das spiegelt sich jetzt auch in meinem Alltag wieder. Also ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall zu, keine Ahnung, 75 bis 80, 90% sogar mit dem Google Stack, also mit Google Analytics und Tag Manager und so weiter arbeite. Und andere Tools, die ich auch verwende, ist natürlich auf jeden Fall Matomo. Ansonsten noch zum Beispiel Mixpanel, mit Firebase habe ich gearbeitet. Genau, ansonsten Segment habe ich schon gesehen und natürlich auch die großen, also irgendwie WebTrack oder Adobe Analytics.
Ja, aber das, da hast du ja schon eine ganz gute Liste zusammen, also im Endeffekt. Ja, es gibt noch ein paar andere, so sage ich mal, Exoten und wir werden heute auch so ein bisschen eine Reise durch die Welt der Analytics-Tools machen, aber bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ich so ein paar Adobe-Projekte gemacht habe und dementsprechend werde ich häufiger von anderen Leuten gefragt, wenn die ein Adobe-Projekt machen müssen, ob ich da nicht mithelfen kann, weil es gibt tatsächlich nicht so viele Adobe Analytics Freelancer, zumindest scheinbar nicht irgendwie schnell greifbar. Also es ist auf jeden Fall ein wesentlich kleiner Markt. Das bringt uns aber zum ganz guten Punkt. Ich meine, du hast es ja schon angesprochen, die weite Verbreitung von Google Analytics. Wir hatten uns überlegt, einfach zu starten mit dem Punkt, warum ist eigentlich Google Analytics so dominant? Weil ich glaube, da kann man noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, weil es gibt so einen offensichtlichen Punkt, den immer alle sagen, auch gerade häufig andere Tool-Anbieter, nämlich, dass es kostenlos ist. Also, dass das so der hauptsächliche Grund ist, weshalb es sich verbreitet hat. Und ich glaube, es ist sicherlich auch ein wesentlicher Punkt, weil es ist natürlich damit sehr, sehr leicht. Es ist natürlich eine ganz einfache Einstiegsbarriere. Das heißt, ich muss nichts bezahlen, muss einfach nur einen Tracking-Code implementieren und los geht's. Hast du noch andere Punkte, weshalb du denkst, dass Google Analytics so eine dominante Position hat?
Also, ich würde sagen, gerade die einfache, also wie du schon angesprochen hast, so die einfache... Das einfache Aufsetzen ist, also es nimmt einfach eine riesengroße Hürde für den Einstieg. Also man braucht gar nicht so viel darüber nachdenken, welche KPIs man am Anfang tracken möchte. Also man sollte, muss aber nicht am Anfang darüber nachdenken, weil Analytics einfach schon so out of the box eine Menge liefert. Und man erstmal, sag ich mal, anfangen kann mit dem Standard-Tracking und dann nach einer Weile sich Daten anschauen kann und sagen kann, okay, hilft mir das schon weiter? Was brauche ich mehr? Also man hat sozusagen schon eine Basis, mit der man starten kann, vom Setup her.
Genau. Und also ich erinnere mich noch ganz gut so in meine Anfangszeiten, so 2006, als Google Analytics auch noch relativ jung war. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann Google die gekauft hat. Muss so 2-3 Jahre davor gewesen sein. Und damals haben wir im Projekt halt mit eTracker gearbeitet. Und da war es tatsächlich jetzt, also wir haben für eTracker schon Geld bezahlt. Das war auch okay. Das war damals im Budget mit drin. Und das war jetzt kein Grund, zu Google Analytics zu wechseln, weil es kostenlos war. Aber was für uns damals oder für mich damals halt der wesentliche Grund war, weshalb ich unbedingt dann zu Analytics wechseln wollte, war, dass es einfach viel schneller war und dass es einfach, sage ich mal, viel übersichtlicher war, um da drin zu arbeiten. Und gerade das mit schnell laden ist wirklich was, also wenn man ich glaube, man vergisst es so ein bisschen, wenn man jetzt viel mit Google Analytics gearbeitet hat, weil man dann so ein Gefühl hat, was irgendwie Standard ist. Aber wenn man mal mit einem Tool gearbeitet hat, also zum Beispiel eine PWG Matomo Instanz, die auf einem ganz, ganz langsamen Server aufgesetzt ist, die auch eine Datenbank hat, die eigentlich viel zu klein ist für die Performance und versucht darin mal Reports zu generieren. Das ist echt gruselig. Also da wird eigentlich jegliche analytische Arbeit im Keim erstickt, weil wenn man auf normale Standardabfragen plötzlich dann irgendwie 30 Sekunden oder 40 Sekunden warten muss, das ist, einmal kann man sich einen Kaffee machen zwischendrin, aber ja, irgendwie jedes Mal bei jedem neuen Filter ist es echt aufwendig und da kommt man wirklich nicht voran. Und das war wirklich was auch Google Analytics schon zu Beginn einfach sehr stark abgegrenzt hat, dass es darauf Sorge getragen hat, dass es einfach schnell Ergebnisse zurückliefert.
Ja, das macht dann natürlich auch die ganze Preiskalkulation ein bisschen anders, wenn man jetzt ein Tool hat, was langsam ist, kostet das dich natürlich schon wieder Arbeitszeit und viele Nerven in deinem Team.
Ja, und vor allen Dingen auch die ganze Akzeptanz geht halt total runter, weil natürlich auch keiner dann damit arbeiten will. Das heißt, also es drückt sich dann ja auch jeder davor. Ja. Genau, und auch tatsächlich die User Experience. Also die ist natürlich in Google Analytics noch mal wesentlich besser geworden. Also ich sag mal so, ich habe Google Analytics auch zu Zeiten kennengelernt, als es keine Segmentierung gab. Das war natürlich, also da haben wir halt segmentiert mit Filtern, also ne, da hast du neue View aufgesetzt mit einem Filter, musstest dann damals 1 bis 2 Tage warten, bis die Daten reinkommen und zu checken, okay, funktioniert das richtig, und dann war es falsch und dann musstest du nochmal machen. Das ist natürlich jetzt über die Jahre hinweg auch viel komfortabler geworden, aber auch, ich meine, ich war jetzt schon länger nicht mehr, also ich will jetzt auch nicht zu sehr auf eTracker rumschimpfen, ich meine, ich habe mit eTracker mal angefangen und war vielleicht dementsprechend auch einfach jetzt ein bisschen geschädigt, aber die User Experience war auch immer sehr unterschiedlich zwischen den beiden Tools und war bei Google Analytics jetzt zumindest für mich wesentlich fortgeschrittener.
Ja, ich glaube, ich habe nur 1 oder 2 Mal in eTracker-Daten reingeschaut und musste mir da was zusammenklicken, was ich analysieren kann. Es war etwas mühsam.
Ja, also die haben auch viel mehr dran gearbeitet und vielleicht ist es mittlerweile auch einfach wesentlich besser geworden. Das kann ja durchaus sein. Genau, aber ja, ich glaube, noch ein Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, ist natürlich, dass Google Analytics wird ja häufig im Marketing eingesetzt zur Kontrolle. Und da ist natürlich dann diese tiefe Integration mit AdWords, dadurch, dass du einfach beide Accounts verbinden kannst und automatisch die Daten reinfließen, ist halt ein Riesengewinn. Also ich weiß aus Adobe-Projekten, da musst du das halt immer kompliziert über entweder externe Services oder du musst es dir halt selbst aufsetzen, dass du irgendwie die AdWords-Daten dann in Adobe Analytics implementierst, also importierst, also musst es irgendwie eigenhändig machen und das ist halt wesentlich angenehmer, wenn du Google Analytics verbindest, halt beide Accounts und Google nimmt halt die GCL-ID und matcht halt beide Accounts. Das spart unwahrscheinlich viel Arbeit. Also du schon allein, dass du halt bei AdWords nicht deine ganzen Links vertaggen musst, ist natürlich für ein Marketing-Team sehr, sehr angenehm.
Total. Das ist eine echte Erleichterung. Und das senkt jetzt natürlich nochmal wieder so die Einstiegshürde zu Analytics. Weil welche Insights bekommt man und wie viel Arbeit muss man am Anfang reinstecken? Und nicht nur wie viel Arbeit, sondern auch wie viel, sag ich mal, Expertise muss das Team schon haben, um zum Beispiel solche Daten zu verknüpfen. Und wenn die Integration dann automatisch funktioniert, ist das natürlich eine Erleichterung.
Und ich glaube dann so der letztendliche Effekt, und den kann man irgendwie so seit, ich würde sagen, gefühlt so seit 2-3 Jahren sehen, ist einfach dadurch, dass es jetzt natürlich viele eingesetzt haben, dass es so ein bisschen das Standard-Tool ist, aber dann einfach auch schon viele damit gearbeitet. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden neu in mein Team einstelle, ist die Chance, dass er mit Google Analytics schon mal gearbeitet hat, natürlich relativ hoch, und dementsprechend ist es natürlich auch irgendwie dann sehr einfach, Google Analytics zu verwenden, weil irgendwie jeder, sage ich mal jetzt im Marketing, im Produkt und auch natürlich bei den Entwicklern schon mal damit gearbeitet hat. Und das heißt, man muss jetzt auch nicht viel schulen und erklären.
Ja, und selbst wenn das Wissen jetzt noch nicht so tief da ist, wenn neue Leute ins Team kommen, gibt es halt schon wahnsinnig viel Wissen online, weil es halt viele verwenden. Es gibt viele Blogs oder Videotutorials, die man sich anschauen kann. Und wenn man irgendwie ein Problem hat oder keine Ahnung, also entweder ein Problem, was man lösen will, oder irgendein Problem, weswegen man denkt, dass die Daten nicht stimmen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man online eine Lösung findet oder zumindest Ideen, die man testen könnte, wahnsinnig groß. Und deswegen ist es natürlich auch total einfach, sich selbst weiterzubilden, sein Team weiterzubilden und da auf ein anderes Expertise-Level zu kommen. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied zu anderen großen Tools, also zum Beispiel jetzt Adobe Analytics, da Tutorials zu finden oder Wissen oder Leute, die Wissen teilen, ist einfach, ist jetzt nicht vorhanden, aber es ist wesentlich geringer und es ist wesentlich schwieriger, sich da gescheit einzuarbeiten, was sicherlich auch den Freelancer-Markt für Adobe Analytics erklärt.
Ja, ein wenig. Also zum Beispiel als gutes Beispiel, wenn man jetzt einfach nur nach Büchern guckt, also jetzt sage ich mal die ursprünglichste Form, wie man sich Sachen angucken kann. Ich glaube, das Adobe Analytics Standardwerk ist immer noch, glaube ich, von 2013, soweit ich weiß. Und also es ist auf jeden Fall gut und man kann das auch immer noch nehmen. Es funktioniert auch, glaube ich, immer noch zu 90% der Sachen. Aber ja, also bei Google Analytics sieht es halt anders aus. Also da habe ich habe schon länger nicht mehr nach Büchern geguckt, aber ich weiß einfach von zweien, die auch immer wieder aktuell aufgelegt werden, und da sieht es einfach anders aus. Sowohl auch deutschsprachig als auch englischsprachig. Also selbst das, also Adobe Analytics jetzt auf Deutsch zu finden, ist, ich glaube, nicht, dass ich wüsste. Es gibt so einen ganz großen Blog, der viel auch, sage ich mal, Implementierungssachen hat, aber der ist jetzt halt auf Englisch und ist auch fast die einzige Quelle. Und ja. Ja, also das ist definitiv was, gerade, und ich glaube, das ist auch wichtig, also wahrscheinlich, wenn man jetzt Tool-Anbieter ist, und ich finde das zum Beispiel, ich überlege gerade, vielleicht bringe ich es auch durcheinander und wer anders hat es gemacht, aber ich glaube, Mode Analytics zum Beispiel, das ist jetzt gar kein Analytics-Tool, sondern ist eigentlich eher ein Analyse-Tool, mit dem ich, sage ich mal, auf Rohdaten arbeiten kann. Die haben zum Beispiel so eine, ich glaube, die haben so eine SQL-Academy gestartet, einfach um, sage ich jetzt, von ihrer Seite so Content anzubieten, wie man damit arbeiten kann. Und das ist wahrscheinlich jetzt so für andere Tool-Anbieter ein ganz guter Weg, einfach auch anfangen, Infrastruktur für ihre Tools drumherum zu bauen, weil es zumindest, also bei mir ist es ein wesentlicher Faktor. Also es kommt ganz häufig auch noch vor, dass ich einfach Sachen nachgucken muss, und wenn ich da jetzt, sage ich mal, online nicht leicht irgendwie was finde, und dann, ja, also klar, ich meine, okay, jetzt ist immer ein bisschen gemein, dass ich jetzt wieder E-Tracker habe, aber ich habe mal auch vor 3 Jahren halt ein größeres E-Tracker-Migrationsprojekt zu Analytics gemacht, und E-Tracker hat eine Dokumentation, die ist jetzt nicht online ersichtlich, aber vielleicht ist sie mittlerweile auch online, aber damals konnte man sie halt nur als PDF runterladen. Die war okay, aber man merkte halt schon, man würde jetzt an ein paar Stellen einfach gerne noch wissen, okay, wie funktioniert's, und da mussten wir uns dann einfach viel mit Tests vorarbeiten. Das heißt, wir haben mal was implementiert und haben geguckt, okay, wie trackt das ist jetzt eigentlich? Und naja, das kostet dann einfach Zeit, als wenn man einfach kurz
nachguckt. Ich meine, es ist ja der totale Vorteil für das Tool, wenn möglichst viele möglichst fortgeschritten damit arbeiten können, weil sie dann auch alle Features zu würdigen wissen und tatsächlich auch Insights mit dem Tool generieren können. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum manche Toolanbieter das Wissen da so pseudo-exklusiv behandeln.
Naja, das ist eine gute Frage, das stimmt. Das ist einfach wahrscheinlich eine andere Strategie, also halt die exklusive Strategie. Das heißt, man sagt halt, wir haben so tolle Features, die dürfen wir auch nicht einfach verraten.
Ja, oder vermutet. Wir haben einfach so große, wichtige Kunden, die werden schon Leute einstellen und die dann bei uns ausbilden lassen.
Ja, möglich, das stimmt. Also Adobe zum Beispiel hat schon wesentlich mehr Lernmaterial hinter der Login-Wall. Also da gibt es einiges, was man sich angucken kann, also auch Videotutorials. Ja, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, wow, okay, dann komme ich jetzt richtig rein. Also ja, scheint eine andere Strategie zu sein. Also ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, das merke ich jetzt so auch in der Arbeit, und das ist jetzt so ein bisschen auch der Startpunkt, den ich jetzt nehmen würde, bevor wir auf die anderen Tools kommen, ist halt, also ich würde sagen, für Marketing Analytics und vor allen Dingen auch für E-Commerce Analytics kann man sagen, ist Google Analytics wirklich so das Standard-Tool, weil man merkt natürlich an vielen Stellen auch, dass es einfach darauf ausgerichtet ist. Also, sage ich mal, mit den ganzen Marketing-Kanal-Definitionen, die ich machen kann, das haben sie schon sehr gut gelöst, als auch, dass ich unterschiedliche Kanaldefinitionen verwenden kann. Und natürlich mit Enhanced E-Commerce ist, sage ich mal, also klar, es gibt sowas wie Econda, was jetzt sehr E-Commerce orientiert ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist die Enhanced E-Commerce-Implementierung immer noch per se stärker umgesetzt. Also das heißt, für E-Commerce und Marketing, sage ich mal, wenn man das jetzt irgendwie nehmen will, ist Google Analytics auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Jetzt so die Idee, was wir jetzt ein bisschen machen wollen, wir wollen jetzt einfach trotzdem nochmal schauen, okay, was gibt es eigentlich für Alternativen? Also was gibt es für andere Analytics-Tools und was zeichnet die aus? Also was ist beispielsweise vielleicht ein Vorteil, wenn man die nutzt? Also wo macht es vielleicht Sinn, was anderes zu nutzen? Und am Ende würden wir vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen darauf eingehen, was sind eigentlich Kriterien, wenn ihr jetzt überlegt, okay, was für ein Analytics-Tool soll ich eigentlich verwenden? Macht es Sinn, vielleicht auf ein anderes zu wechseln? An welchen Kriterien kann man sich eigentlich langhangeln, um da, sage ich mal, eine Idee zu entwickeln? Und ich würde mal damit anfangen mit den, nennen wir sie mal User-Focused, also User-Analytics. Und das war so, ich habe nochmal nachgeguckt, also als erstes Tool würde ich da jetzt Kissmetrics nennen, weil Kissmetrics war das, was damals so den größten Buzz entwickelt hat. Hat es, glaube ich, heute nicht mehr so stark. Aber ich weiß so, wie gesagt, ich habe nochmal nachgeguckt, Kissmetrics ist 2008 rausgekommen. Und ich weiß, damals hat das unwahrscheinlichen Hype gehabt. Also viele Leute wollten unbedingt Kissmetrics ausprobieren. Also ich gehörte auch dazu. Ich war da auch ganz heiß drauf. Man muss auch sagen, die haben sehr, sehr gutes Marketing gemacht. Die haben im Übrigen sehr, sehr viel Marketing drumherum gemacht. Also die haben viel Content-Marketing hinsichtlich Marketing-Analytics und grundsätzlich Marketing-Performance gemacht und dann halt auch immer drauf gedeutet, okay, hier, guck mal, mit Kissmetrics kannst du das so und so auswerten. Ich weiß nicht, hast du mal mit Kissmetrics gearbeitet?
Nee, gar nicht. Also ich, okay. Irgendwie war das offenbar vor meiner Zeit. Ich bin tatsächlich gleich mit Mixpanel eingestiegen. Also klar ist mir Kissmetrics ein Begriff, aber mir ist es nie untergekommen.
Ja, Mixpanel ist auch, würde ich das sagen, war dann auch der legitime Nachfolger von Kissmetrics. Kissmetrics hat dann irgendwann, weiß ich nicht warum, hat so ein bisschen an Zug verloren, haben auch nicht mehr so richtig viel in Feature investiert. Das heißt, irgendwie blieb es so bei dem Feature-Stand, den man schon relativ am Anfang hatte. Also der große Vorteil, den Kissmetrics halt hatte, weshalb so auch so ein, sag ich mal, viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, war halt, dass es Reporting-Sachen hatte, die es in Google Analytics nicht gab. Und die waren natürlich gerade auch für Services interessant, die jetzt soll man sagen, eher nutzerfokussiert waren. Also Services, wo man sich halt eingeloggt hat. Also sei es jetzt sowas wie Software as a Service oder vielleicht auch einfach sowas wie ein Blog-Tool oder irgendwas anderes. Also irgendwas, wo sich Leute halt einfach einloggen konnten, wo man davon ausgehen konnte, okay, man kann den Nutzer relativ gut identifizieren. Und dann gab es halt in Kissmetrics schon von Anfang an halt sowas wie Kohorten. Also Kohorten waren dann auch relativ neu, also zumindest in der Web-Analytics-Welt. Und das war natürlich ein spannenderes neue Auswertung, wo man halt plötzlich solche Sachen betrachten konnte wie, okay, Leute, die sich jetzt vor 6 Wochen angemeldet haben, wie ist deren Performance jetzt über diese 6 Wochen hinweg verglichen zu Leuten, die sich vor 10 Wochen angemeldet haben. Und das gab es halt in KISSmetrics. Dann gab es eine wesentlich bessere Funnel-Visualisierung und Implementierung. Und es gab halt sowas, das war mein Lieblingsfeature, halt sowas, den User Explorer. Also man kann jetzt dazu sagen, also Kohorten und User Explorer gibt es mittlerweile in Google Analytics auch, aber noch gar nicht so lange. Also ich würde sagen, ist, glaube ich, so 2 Jahre alt, die Feature. Und User Explorer war für mich, weil ich ja viel im Produktmanagement gearbeitet habe, deswegen spannend, weil ich damit einfach auf User-Journey-Basis ganz gut sehen konnte, was machen denn eigentlich die Nutzer. Also das war natürlich jetzt wirklich eine Mikroanalyse. Das war auch immer eher zum Ideenfinden, aber es war trotzdem manchmal ganz spannend zu sehen, aha, so nutzen also die Leute das Tool, weil man halt wirklich sehen konnte, sage ich mal, in einer Übersicht, in einer Session eines Users, welche Events oder welche Seiten hat er sich da angeguckt und in welcher Reihenfolge. Und das hat dann manchmal eine ganz gute Idee gegeben, okay, wo vielleicht die Nutzerführung noch nicht so ganz ideal war. Das heißt, man konnte sich da eine Idee rausholen aus dieser, sage ich mal, wirklich Kleinstansicht oder Detailansicht und hat dann einfach auf den großen Daten nochmal geguckt und hat zum Beispiel dann einen Funnel gebaut und hat gesagt, okay, ich analysiere mal, welche Leute machen erst Event A, dann Event B und konnte von da aus dann, sage ich mal, anfangen, neue Features einzuführen. Und das, also wie gesagt, das war damals das, was ich super cool fand und weshalb ich dann relativ viel mit KISSmetrics gearbeitet habe, bis der Mixpanel kam. Wobei ich tatsächlich vergessen habe, warum ich auf Mixpanel gewechselt bin. Ich glaube, Mixpanel hatte am Anfang eine besseres Pricing. Ich glaube, das war das, was Mixpanel zumindest attraktiver machte, weil ich glaube, von den Features her waren
sie relativ. Ich kann mich auch daran erinnern, als wir, also ich hatte mit Mixpanel in meinem allerersten Job als Webanalyst zu tun. Und da kann ich mich erinnern, dass die sehr sorgfältig, sag ich mal, und detailliert das Onboarding gemacht haben, als wir auf Mixpanel gewechselt sind. Und das war echt angenehm.
Okay, ja, das kann gut sein. Wobei ich glaube, ich mit denen tatsächlich nie ein Onboarding gemacht habe, aber ja, nee, das ist gut möglich. Mixpanel hat auf jeden Fall auch Rohdaten-Export, was KISSmetrics vielleicht mittlerweile, aber zumindest ganz, ganz lange nicht hatte. Also ich meine, Mixpanel-Rohdaten-Export ist jetzt nicht unbedingt komfortabel, also man kann das über eine API machen und ja, also man kann das auch schöner lösen, aber es funktioniert zumindest grundsätzlich. Und man kann jetzt sagen, nach Mixpanel, also Mixpanel ist ja auch ganz interessant, weil Mixpanel sich eigentlich am Anfang eher als Mobile Analytics positioniert hat. Es sind eigentlich am Anfang viel mehr auf die Mobile-Sache gegangen, was natürlich unter diesem User-Fokus auch mehr Sinn macht, weil mobil kann ja natürlich viel leichter einen User identifizieren. Eigentlich de facto immer, wenn jemand einfach eine App installiert hat, dann weiß ich einfach, dass der Nutzer ist. Das heißt, das hat schon Sinn gemacht, dass Mixpanel in die Richtung gegangen ist, hat sich aber irgendwie nie so richtig getragen. Also irgendwann haben sie auch aufgehört, sich als Mobile Analytics zu bezeichnen. Also man kann sie immer noch mobil einsetzen, genauso wie halt für ganz normale Webanwendungen. Aber mittlerweile haben sie, glaube ich, das Branding Product Analytics.
Ja. Also ich glaube, was ich zumindest auch noch mit dieser Mobile-Vergangenheit verknüpfe, ist, dass ja das Tracking bei Mixpanel komplett eventbasiert funktioniert und jetzt nicht Page-View-basiert wie in Google Analytics.
Genau, das war auf jeden Fall auch was ein großer Unterschied war. Ich glaube, damals, vielleicht war es auch tatsächlich so, als KISSmetrics rauskam, dass es die Events in Google Analytics noch nicht gab. Da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen noch, das ist wirklich schon zu lange her. Also es war so, ich glaube, ganz initial gab es die Events in Google Analytics auf jeden Fall nicht. Die kamen auf jeden Fall später, weil natürlich Web Analytics am Anfang immer sehr Page-View-driven war. Und dieses Event-driven kam ja auch wirklich erst mit dieser ganzen, sage ich mal, Web 2.0 Ajax-Welle, weil da plötzlich halt Interaktion auf der Website. Also man setzte einfach viel mehr JavaScript ein. Das heißt, es war nicht mehr immer eindeutig ein Page-View, sondern es konnte auch plötzlich passieren, dass man irgendwo draufgeklickt hat und die Seite hat halt nicht neu geladen. Und dementsprechend war sowas wie Events, kam auch wirklich erst mit dieser ganzen Welle. Und stimmt, Mixpanel und wie auch KISSmetrics waren immer, haben immer den Fokus auf Events gelegt. Und ich meine, am Ende des Tages, Page-Views sind ja auch einfach nur ein Event.
Ich wollte auch gerade sagen, eigentlich macht es auch von der Konzeption wenig Unterschied. Also man hat praktisch einen Datenpunkt, ob das jetzt eine URL ist oder ein Event, und den kann man mit Daten anreichern. Und es funktioniert eigentlich immer gleich.
Genau. Und Amplitude war jetzt, sage ich mal, würde ich sagen, ist so die letzte Instanz, die jetzt so nach Mixpanel kam, die dann auch geschafft hat, relativ gut in den Markt zu starten. Auch, glaube ich, vermutlich eher wieder durchs Pricing. Weil ich überlege jetzt auch gerade anhand von Featuren, gab es jetzt auch nicht so viele Sachen, die ich bei Amplitude gefunden habe, die ich jetzt bei Mixpanel nicht machen konnte. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, alle Tools, also sowohl Kissmetrics, Mixpanel und Amplitude, dadurch, dass Google Analytics natürlich jetzt auch aufgeholt hat, also zumindest User Explorer und Kohorten jetzt auch implementiert hat und die Funnel, gut, die gibt es jetzt halt nur bei 360, sage ich mal, der Bedarf ist jetzt nicht mehr so groß da, dass man tatsächlich auf die so Tools wie Mixpanel oder Amplitude übergeht. Also ich sag mal so, sie befinden sich in einer Nische, die so ein bisschen gefährlich ist. So auf der einen Seite kann man relativ viel mittlerweile noch mit Google Analytics machen. Auf der anderen Seite stößt man auch, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein Software-as-a-Service-Anbieter ist, hat man meistens sowieso sehr, sehr spezielle Fragestellungen. Und auch da kommt man relativ schnell an Grenzen von Mixpanel und Amplitude. Einfach was deren Standard-Reportings angeht. Das heißt, man kommt sehr schnell auf eine Stufe, wo man eigene Analysen machen muss. Und dann ist die Frage, brauche ich dann sowas wie Mixpanel eigentlich noch? Weil die Tools kosten halt auch Geld. Also es sind alles kostenpflichtige Tools und sind vor allen Dingen, sind am Anfang noch relativ günstig. Da ist es okay. Aber gerade wenn man anfängt, richtig zu wachsen, können die halt sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Also die haben, sag ich mal, wenn man jetzt viele Mengen an Daten da durchzieht, dann kommt man auch ganz, ganz schnell auf relativ hohe Summen, die man da bezahlen kann. Genau, und dementsprechend würde sagen, in gewissen Fällen macht es immer noch Sinn, sich solche Tools anzugucken, weil gerade so, na, sagen wir mal ruhig Product Analytics oder wirklich Software as a Service Analytics, kriegt man jetzt out of the box bei Mixpanel vielleicht ein paar Sachen leichter dargestellt als jetzt in Google Analytics. Das heißt also, gerade für so eine Frühphase kann es schon noch Sinn machen, sowas wie Mixpanel zu nutzen. Aber man sollte schon sich dann frühzeitig auch Gedanken machen, wie sieht denn eigentlich meine Zukunft damit aus? Also macht es Sinn? Also wollen wir uns das leisten? Oder sage ich mal, können wir denn alles, was wir machen wollen, auch wirklich mit Mixpanel oder mit Amplitude machen? Oder macht es vielleicht Sinn, dann auf eine eigene Analytics-Lösung zu kommen? Genau, so, wo wir jetzt auch schon Mobile Analytics angesprochen haben, lass uns mal eine Runde in das gar nicht so einfache Thema Mobile Analytics drüber gehen. Und was würdest du sagen? Also,
ich wollte sagen, also Mobile Analytics finde ich echt ein relativ komplexes Thema, weil natürlich Mobile, also von der Customer Journey funktioniert Mobile halt ganz anders als Web. Also Mobile Analytics sind halt zum Beispiel solche Sachen wie Installs total wichtig. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit Web zu tun. Das heißt, da gibt es immer noch Tools, die komplett anders funktionieren und die einen komplett anderen Fokus haben, als so also das klassische, sag ich mal, klassisch Google Analytics als Webanalyse-Tool, das Pageview-basiert ist.
Absolut. Also ich glaube, es ist auch fast, wir können da, also wir werden da, ich glaube, wir werden eine eigene Episode sicherlich machen zum Thema Mobile Analytics, weil es ist tatsächlich, es ist schon noch eine andere Welt. Gerade durch das Install, auch gerade das dadurch, dass Leute durch diesen App Store durchgehen müssen und man da de facto kein Tracking hat, ist es eine komplett andere Geschichte als alle Webgeschichten. Und deswegen machen wir es jetzt mal ganz kurz. Also es gab so sag ich mal, Early Mobile Analytics, da war hauptsächlich Flurry unterwegs. Gibt auch, glaube ich, immer noch, vielleicht gibt es auch immer noch Leute, die Flurry nutzen. Also Flurry war sozusagen, ich glaube, es ist dann auch später von Yahoo gekauft worden, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Da bitte jeder, der das besser weiß, mir gerne eine E-Mail schicken. War so eine erstes Tool, was eben auch solche Sachen berücksichtigt hat, wie Installs oder ja, im Endeffekt, dass ich in der App habe ich ja auch keine Page-Views, sondern ich habe halt Screens und solche Sachen. Also Flurry war halt so ein bisschen eine übersetzte Variante, Analytics auf Mobile-Apps. Dann gab es immer noch Google Analytics. Also Google kam dann selbst mit einer Lösung raus, damit man seine App auch mit Google Analytics tracken konnte. Das war aber, man merkte das halt sehr, ne? Also es war, sag ich mal, mit ein bisschen Gewalt in das Google Analytics Frontend reingedrückt. Also es war immer ein bisschen skurril. Also oder hast du mal mit Google Analytics for Apps Accounts gearbeitet?
Nicht so viel, muss ich sagen. Ja, also ja. Es ist einfach, Google also, Analytics ist einfach kein wirkliches Mobile-Tracking-Tool.
Nee, und es war halt sehr, sehr komischer Hybrid, den sie da gebaut haben. Und wie gesagt, Mixpanel hat dann ja versucht, sich so als Mobile Analytics Lösung zu positionieren. Ich habe auch relativ viele Apps gehabt, die dann mit Mixpanel gearbeitet haben, aber so richtig zufrieden war nie jemand richtig, weil jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptproblem, was Mobile hat, und du hast es ja auch schon angedeutet. Mobile hat halt dieses Problem des App Stores. Das heißt, und das zweite Thema ist halt, Analytics wird halt immer sehr stark vom Marketing getrieben. Also, weil Marketing hat, sage ich mal, immer den ersten Bedarf an mehr Analysedaten, weil die halt entscheiden müssen, okay, wie verteilen wir unsere Budgets, und wenn Marketing halt nur auf die Analyse Daten ihrer jeweiligen Plattform hört, das hatten wir ja schon in einer Folge, dann kommen sie natürlich nicht zur richtigen Entscheidung, weil am Ende musst du halt ein Tool haben, was alle Daten irgendwie vereint und dass man dann die Möglichkeit hat, Marketingkanäle untereinander zu vergleichen. Und da gibt's halt das große Problem bei Mobile, dass es halt den App Store gibt, und den App Store habe ich halt immer wie so ein schwarzes Loch. Das heißt, ich schicke Leute über eine Marketingkampagne in den App Store und dann kommen sie raus, und wenn ich jetzt gar nichts machen würde, dann würde ich die Information, von welcher Kampagne der kommt, komplett verlieren. Und deswegen gab es halt sowas, also klassisch heißen sie halt Attributionstools. Das ist sowas wie Adjust oder AppsFlyer oder Kochava. Und diese Attributionstools haben halt am Anfang Folgendes gemacht. Das heißt, sie haben halt getrackt, wenn jemand auf so eine Werbeanzeige geklickt hat. Und sie haben sich dann halt die Device-ID gemerkt, also die eindeutige ID dieses Devices. Und dann, wenn die App installiert wurde und zum ersten Mal gestartet wurde, dann konnte man an diese Attribution Services einen Request senden. Und dann haben die halt verglichen, kenne ich den schon, der gerade diese App installiert hat, also hat der vorher auf den Werbebanner geklickt, und wenn ja, kann ich halt sagen, hier, der kam von Werbekampagne XY. Und das waren halt die klassischen Attributionstools, und die gibt es auch immer noch, und die sind auch immer noch sehr, sehr stark, einfach aus verschiedenen Gründen. A, weil sie natürlich gewachsen sind, weil sie sehr, sehr viele Plattformen abbilden können, weil sie sich auch viel mit dem Thema Click-Fraud auseinandergesetzt haben. Das heißt, haben sehr, sehr viele Mechanismen entwickelt, um Click-Fraud zu erkennen. Deswegen wird man sie immer noch einsetzen, weil man einfach viel bekommt. Und aus diesem Ganzen heraus fangen sie halt auch an, sich so in die Richtung Marketing Analytics zu bewegen. Das heißt also, was ich im Mobile jetzt häufig sehe, ist, dass man, sage ich mal, so ein Tool wie Adjust oder AppsFlyer als sogenanntes Marketing Analytics Tool benutzt. Das heißt, man macht da im Endeffekt Marketing Performance mit. Das heißt, man guckt, wie viele Installs kamen über die Kampagnen. Dann trackt man noch ein bisschen mit den Tools, vielleicht auch noch Upsells oder Upgrades in den Apps. Und damit das dann alles mit den Marketingkampagnen verbunden wird. Und dann nutzt man noch eine In-App-Analytics-Lösung. Und das ist dann tatsächlich, sage ich mal, Googles Nachfolger für Google Analytics. Und das ist Firebase. Wobei es ja jetzt heißt Google Analytics for Firebase. Es hat ja mehrere Benennungen durchgehabt. Es hieß einmal Firebase Analytics. Und wie gesagt, jetzt heißt es halt Google Analytics for Firebase. Firebase selbst ist halt ein Backend as a Service von Google, hauptsächlich wirklich für mobile Anwendungen. Das heißt, dass ich kann da auch noch verschiedene andere Services nutzen. Da wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber Firebase per se ist halt Googles, jetzt sage ich mal, Analytics-Lösung für Mobile. Das heißt, die ist auch per se jetzt erstmal kostenlos, wenn ich sie so verwende, mit den Standard-Reports. Und das Schöne ist, ich kriege sogar den Rohdatenexport so auch mit in der kostenlosen Variante. Ich muss dann halt nur für BigQuery bezahlen, wenn ich dann darauf Abfragen laufen lasse. Aber das ist ja was im Web gar nicht möglich ist. Das heißt, bei Mobile kriege ich sogar den Rohdatenexport for free mit dazu. Genau, und das ist Firebase. Ich glaube, wir können irgendwann auch nochmal eine Firebase-Episode machen.
Ja, sehr gerne.
Okay, also das ist so Mobile Analytics, was wir dann noch gar nicht erwähnt haben, aber auch, wir haben es schon erwähnt, aber wir können es auf jeden Fall nochmal ein bisschen, ja, jetzt ausführlicher vielleicht auch nicht, aber zumindest nochmal nennen. Also wenn man jetzt sagen, man will, ich will relativ viele Tools aus einer Datenbasis haben, dann kann man halt nach einer großen Suite gucken, und die große Suite oder die es auch schon am längsten gibt, ist halt dann die Adobe Suite mit Adobe Analytics. Dazu halt noch sowas wie Target, was im Endeffekt AB-Testing-Tool ist, was dann aber auch eng mit Adobe Analytics verknüpft ist. Dann habe ich halt noch den Adobe Tag Manager. Da gibt es jetzt zwei, gibt es den DTM und Launch, das ist der neue. Und dazu gibt es halt dann noch ein CMS, also die, glaube ich, Adobe Experience Cloud. Also Adobe bietet halt einfach viele Tools an. Gibt auch ein Audience-Tool. Und das Schöne daran ist natürlich immer, wenn ich so eine Standard-Suite habe, ist, die bauen halt immer auf einem Datenpool auf. Und dementsprechend kann ich natürlich Daten relativ einfach dann zwischen Adobe Analytics und Target hin und her schieben, kann halt darauf aufbauen. Und das war immer der große Vorteil, den Adobe Analytics hatte. Und der zweite Vorteil war natürlich sicherlich, es war halt nicht Google. Also man hatte so, ich mache jetzt gerade in der Luft Anführungszeichen, einen unabhängigen Anbieter, der natürlich trotzdem auch in den USA sitzt, aber wo man im Zweifelsfall sogar theoretisch eine On-Premise-Installation bekommen kann. Das heißt, also theoretisch könnte ich mir das Ganze sogar auf eigenen Servern draufsetzen. Und Adobe, das muss man auch sagen, auch bis heute noch, hat natürlich noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, als jetzt Google Analytics selbst hat. Das heißt, ich kann mir Adobe Analytics noch mehr customizen, als ich es jetzt beispielsweise bei Google Analytics könnte. Das ist auch bis heute noch so. Genau, also das ist die große Suite. Ich weiß, wir beide haben ja mal ein Adobe Analytics Projekt zusammen gemacht. ist dir Adobe Analytics in guter Erinnerung geblieben?
Weniger. Ja, es ist einfach super komplex. Und wie du gesagt hast, man kann halt sehr viel individualisieren. Und wenn man dann mit einem Setup arbeitet, was nicht 100% dokumentiert wurde, dann ist das einfach echt ein Krampf am Ende.
Ja, das war auch unser großes Problem in dem Projekt, dass halt sehr viel individualisiert wurde, aber es de facto, oder zumindest wir haben keine Dokumentation bekommen. Also sie war jetzt irgendwie denen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nicht zugänglich. Vielleicht gab es auch eine. Das heißt, wir mussten sehr viel Reverse Engineering machen, was bei den Einstellungsmöglichkeiten bei Adobe dann auch tatsächlich echt aufwendig sein kann. Nichtsdestotrotz.
Ja, vor allem muss man ja irgendwie immer wissen, was sollte damit bezweckt werden mit einem bestimmten Setup. Das kann ja, dasselbe Setup kann ja sinnvoll sein für einen Anwendungsfall und man kann irgendwie nach einem Fehler suchen, wenn es eigentlich was ganz anderes tun sollte.
Ja, sehr guter Punkt. Genau, das war auch wirklich schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen. Also stimmt, es machte irgendwie Sinn, es wurde auch getrackt, aber wir wussten nicht so richtig, für was war das eigentlich mal initial gedacht? Was sollte man damit machen? Und im Endeffekt ist das jetzt auch so ein bisschen die Situation. Man hat jetzt, wenn man jetzt sagt, man geht so nach großen Lösungen, hat man jetzt momentan zwei große Lösungen, zu denen man gehen kann. Also auf der einen Seite halt Adobe mit seiner ganzen Suite und auf der anderen Seite jetzt halt Google Analytics 360. Also im Endeffekt das, was Google jetzt vor knapp 2 Jahren gestartet hat, auch im Endeffekt so eine allumfassende Suite anzubieten, halt mit Google Analytics 360 im Kern und drumherum halt Google Optimize, also die entsprechende AB-Testing-Lösung, Google Data Studio zum Reporting, dann auch Google Audiences und halt auch Google Attribution ist ja noch was, wo wir noch alle ein bisschen darauf warten, dass es halt grundsätzlich verfügbar wird. Das heißt, im Endeffekt sind das die zwei großen Tools, zu denen man gehen kann, die auch entsprechend halt kosten. Also ich glaube, sie werden sich pricingmäßig nicht großartig viel nehmen. Und man kann dann halt entscheiden, okay, was ist eigentlich die Suite, ja, die mir am meisten Mehrwert gibt. Das ist allerdings eine sehr relativ, sage ich mal, umfassende Analyse, um zu schauen, okay, was passt da. Dann habe ich noch ein Thema aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ein großes Thema ist, aber ich weiß zumindest so in der Anfangszeit von Google Analytics, so ich würde mal sagen jetzt so 2005 bis vielleicht 2010 war es immer noch was, dass viele halt gesagt haben, sie wollen Google Analytics nicht nutzen. Zum einen, weil damals auch immer noch, es war auch wirklich unklar, wie es datenschutztechnisch gesehen wird. Also die Datenschutzbehörden haben Google Analytics gerade in der Anfangszeit sehr skeptisch beäugt. Dann gab es da mehrere, Zusammentreffen, ich glaube auch von Google mit den Datenschutzbehörden, und dass man sich am Ende dann, sage ich mal, auf ein Setup geeinigt hat, mit dem Google Analytics dann sozusagen auch Datenschutz konform ist. Und das ist ja auch immer noch das Gleiche, was wir unter der DSGVO haben. Das heißt, bei Google Analytics muss ich halt darauf achten, dass ich die IP verkürze, also die Anonymize IP, schwieriges Wort, sozusagen aktiviere beim Tracking. Dann, dass ich halt die Datenverarbeitung, dass ich da den entsprechenden Vertrag mit Google schließe und dass ich halt auf den Opt-out hinweisen kann. Danach, also sag ich mal so, damit war dann Google Analytics sozusagen auch datenschutzkonform, aber in dieser unsicheren Zeit und auch, sag ich mal, noch ein bisschen als Nachklang, es gibt immer noch, sag ich mal, deutsche Unternehmen, die sagen, wir möchten keine Daten an Google Analytics geben, haben sich so ein paar Tools, sag ich mal, etabliert, die vor allen Dingen gesagt haben, wir sind Anbieter, die aus Deutschland kommen, wir erfüllen alle Datenschutzrichtlinien und wir haben auch unseren Serverstandort in Deutschland. Und das waren jetzt hauptsächlich halt, in der Hauptsache war es eTracker, die, sag ich mal, das auch wirklich als ihr großen, als ihre große, sag ich mal, Vorteil gegenüber Google Analytics gehabt haben, die damit in den Markt gegangen sind. WebTrack auch, also WebTrack hat das sicherlich auch gemacht, wobei WebTrack immer parallel auch, sage ich mal, die tieferen Auswertungsmöglichkeiten als Feature hatte. Das heißt, WebTrack, zumindest in der Anfangszeit, konnte man mehr Sachen auswerten als mit Google Analytics. Das heißt, man war in den Abfragen flexibler, weil sie im Endeffekt ja quasi ein Data Warehouse dahinter hatten und man konnte im Endeffekt eigentlich alles das abfragen, was man wollte. Mittlerweile mit Google Custom Reports kann man das ja auch. Dementsprechend ist die Abgrenzung jetzt nicht mehr so stark. WebTrack, weiß ich, hat in den letzten Jahren sehr viel versucht, auch hinsichtlich Marketing-Automatisierung, sage ich mal, zu gehen und Dinge anzubieten. Ich habe tatsächlich jetzt keinen richtig aktuellen Stand mehr, was WebTrack jetzt noch bietet im Vergleich zu Google Analytics. Eine Zeit lang hatten sie das Problem, dass sie halt ein Geschwindigkeitsproblem hatten. Das soll aber behoben sein. Also WebTrack soll auf jeden Fall wieder schneller geworden sein. Das heißt, also ich weiß gar nicht, wie sind deine WebTrack-Erfahrungen? Hast du aktuelle?
Aktuelle habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich auch in einem Job mit WebTrack gearbeitet und es funktioniert ja wirklich komplett anders, also vom User-Interface komplett anders als Google Analytics. Und ja, aber ich meine, die haben dann ein paar größere Kunden verloren und seitdem sind die irgendwie so ein bisschen von meinem Radar verschwunden. Obwohl ich einige Leute kenne und auch letztens wieder neue kennengelernt habe, die sehr, sehr große WebTrack-Fans sind, eben weil das so tiefe Analysemöglichkeiten bietet und nicht dieses, sag ich mal, verspieltere oder einfachere Interface, wie jetzt Google Analytics hat.
Genau, also die kenne ich auch. Also ich kenne auch tatsächlich noch ein, zwei WebTrack-Fans, die da auch immer noch sehr von angetan sind. Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz auf der Website geguckt. Also momentan gehen sie halt schon wieder sehr stark auf dieses DSGVO-konform, aber vor allen Dingen halt, dass sie First-Party-Cookies oder Tracking-Domains anbieten. Gut, das ist tatsächlich was. First-Party kriege ich mit Google Analytics nicht. Kann tatsächlich, also ich komme gleich nochmal zu dem Thema First-Party und so weiter, Data Ownership. Ob ich jetzt WebTrack dazu ziehen würde, vielleicht muss ich mich mal wieder ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vielleicht muss ich mal wieder, also meine leider etwas erkalteten WebTrack-Kontakte wieder aufwärmen. Also ich kenne immer noch ein, zwei Leute, die auch, glaube ich, immer noch bei WebTrack sind. Vielleicht muss ich mal wieder mit dem Mittagessen gehen, um zu hören, okay, was gibt's bei WebTrack Neues? Weil das Letzte, was ich halt gehört habe, war, dass sie sehr stark in diese Automatisierungssache gegangen sind. Also zu sagen, okay, ich verbinde meine Analytics-Daten mit Tools, mit E-Mail-Tools und so weiter und kann dann halt, sag ich mal, Audience-Building wesentlich einfacher machen und damit natürlich auch gleich diese Daten nutzen, um Werbung auszuspielen und so weiter. Das würde natürlich ein bisschen mit DSGVO-konform konträr gehen. Mal sehen. Ich muss wirklich mal gucken, dass ich mal wieder ein WebTrack-Update mir geben lasse. Genau, aber wie gesagt, das war halt mal so ein Trend. Also eTracker war damals auch noch stärker in dieser Richtung unterwegs, zu sagen, okay, hier, wir sind die datenschutzkonforme Tracking-Lösung. Und ja, ich will jetzt auch nichts Böses wieder über eTracker sagen. ich neige dazu, weil im Endeffekt, sie werden vielleicht auch irgendwo ihren Zweck haben. Deswegen denke ich, gehen wir jetzt mal zu einem Thema, was ich eigentlich das interessanteste, also die interessanteste Analytics-Richtung finde. Das ist eine, die gibt's schon länger, aber ich sag mal so, die wird eigentlich so seit, sag ich mal, 3-4 Jahren fängt sie an, halt relevanter zu werden. Und zwar, wir haben es schon mal ein bisschen anklingen lassen an verschiedenen Stellen. ich habe das jetzt mal Data Ownership Analytics genannt, was sicherlich jetzt auch kein besonders tolles Wort dafür ist, aber was ich damit sagen will, im Endeffekt, eigentlich geht es darum, Analytics-Lösungen zu haben oder einzusetzen, die sehr, sag ich mal, sehr customized sind und wo ich, sag ich mal, die absolute Hoheit darüber habe, wie werden meine Daten eigentlich erhoben, wie werden sie verarbeitet, also wie reichere ich sie an, wie verändere ich sie vielleicht auch und wo werden sie gespeichert. Also das heißt eigentlich alles das, was Google Analytics oder auch Mixpanel für uns übernehmen, was jetzt, sage ich mal, technisch auch nicht unaufwendig ist. Also das ganze Sammeln, das ganze Tracken der Daten, dann das Aufbereiten und dann das Optimierende, sage ich mal, Speichern in Data Warehouses, dass nachher eben auch eine schnelle Abfrage möglich ist, das kann ich natürlich auch selbst machen. Und da gibt es ein paar Tracking-Tools, die mir das auch ein bisschen erleichtern. Also das bekannteste ist Matomo, ehemals PIVIC. Also ich glaube, unter PIVIC werden es auch noch die meisten kennen. Ich habe ja auch schon im Vorgang gesagt, dass ich mich immer noch schwer tue, es Matomo zu nennen, weil ich den Namen nicht mag. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich kriege da irgendwie keinen Fuß rein. Aber gut, vielleicht auch einfach, weil es bisher einfach zu sehr immer noch mehr als PIVIC bei mir im Kopf gespeichert ist. Du kennst
PIVIC einfach schon zu lange.
Ja, das ist, glaube ich, das ist das Problem. Genau, also PIVIC war auch immer, also PIVIC ist im Endeffekt ein Open-Source-Projekt. Es ist auch mit Matomo jetzt immer noch. Also da gab es halt so einen Split. Da hat sich dann PIVIC Pro daraus entwickelt, was jetzt eher, glaube ich, eine, ich weiß nicht, ob das auch immer noch Open Source ist, aber es ist zumindest eine Bezahllösung. Und halt Matomo, was immer noch eine Open Source Lösung ist. Das heißt, es gibt dahinter auch eine Community, die sich darum kümmert, dass Matomo halt entsprechend erweitert wird. Und Matomo war immer so die, sage ich mal, datenschutzsichere Variante zu Google Analytics und vor allen Dingen, wenn ich halt alles selbst in meiner Hand haben will, weil mit Matomo setze ich mir halt einen eigenen Server auf mit einer eigenen Datenbank und kann dann auch wirklich mit First-Party-Cookies und, sage ich mal, der First-Party-Domains tracken und fall dementsprechend im besten Fall auch nicht unter irgendwelche Adblocker. Und das andere Schöne ist dadurch, dass ich natürlich die Datenbank selbst in der Hand habe, bekomme ich natürlich auch alle Rohdaten. Das heißt, ich habe per se, sage ich mal, ist Matomo immer noch die einfachste Variante, um Rohdaten zu generieren. Das heißt, ich setze meine eigene Datenbank auf und mit dem Matomo-Tracking bekomme ich auch eine gewisse, sage ich mal, eine gewisse Anreicherung der Daten und dann bekomme ich alles in meine Datenbank rein und diese Datenbank kann ich dann natürlich auch für weitergehende Analysen mit Rohdaten nutzen. Und ich habe gerade erst letztens einen Vortrag gehört auf der AWS Summit, ich glaube, das war von Blinkist, die das genauso machen. Das heißt, die nutzen Matomo eigentlich nur als Tracker, das heißt, sie haben den Tracking-Code implementiert und lassen dann die ganzen Rohdaten einlaufen und nutzen dann nicht das Matomo-Frontend zur Auswertung, sondern haben dann tatsächlich ihre eigenen BI-Lösung. Ich glaube, dafür ist es auch immer noch eine ganz gute Variante.
Ja, und was, was jetzt natürlich auch ganz praktische Vorteile sind, wenn man mit seinen eigenen Daten oder also einfach mit Rohdaten arbeitet, ist natürlich, dass sehr viele, ja, wie sagt man, Begrenzungen oder Limitationen von anderen Tools, wie jetzt zum Beispiel Google Analytics, dann nicht greifen. Also man hat keine Grenzen, wie viel Zielvorhaben man sich anlegt, keine Grenzen, wie viel Hits oder Datenpunkte man sammelt, also jetzt außer die Grenzen der eigenen Server. Und wenn man mit den Rohdaten arbeitet, kommt man halt auch nicht in das Sampling-Problem rein, was man in Analytics halt irgendwann hat.
Genau, das, ja, absolut. Und deswegen, deswegen glaube ich, hat das jetzt eben auch so ein bisschen an Schwung gewonnen, weil es mittlerweile einfach Firmen gibt, die irgendwann genau an diese Schwelle kommen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Limits bei Google Analytics oder bei den bestehenden Tracking-Lösungen. Und was wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt? Und da ist der nächste Schritt dann sicherlich, sage ich mal, ein eigenes Analytics-System. Und wie gesagt, da ist Matomo, sage ich mal, der einfachste Weg, um dahin zu gehen. Wichtig ist aus meiner Erfahrung heraus, immer darauf achten, dass der Server, auf dem Matomo läuft und auf dem auch die Daten und vor allen Dingen auch die Datenbank, die dann häufig tatsächlich auf dem gleichen Server läuft, die müssen halt ausreichend gut skalieren. Also gerade, ich habe auch schon kleine Matomo-Instanzen gesehen, die auf so kleinen Servern gelaufen sind, dass dann nachher die Analyse echt schwierig war, weil, ja. Und das zweite, mein Problem halt mit Matomo ist, dass das Analyse-Frontend, was es ja auch bietet, ist halt jetzt nicht so umfangreich, wie man es aus Google Analytics kennt. Also es gibt beispielsweise keine schöne Form, um sowas wie benutzerdefinierte Reports zu machen, mit denen ich ja viel arbeite. Das ist Matomo jetzt, sage ich mal, im Frontend nicht möglich. Natürlich mit den Rohdaten, wenn ich, sage ich mal, jetzt mit SQL darauf arbeite, dann schon. Das ist dann für mich okay, aber es ist dann meistens dann schwierig für die Kunden, das dann fortzuführen, weil die sehr.
Ich finde, bei Matomo muss man sich irgendwie erst ein bisschen daran gewöhnen, dass das halt prinzipiell, sag ich mal, so wie WordPress funktioniert. Also es gibt so ein Standardset, wo das Interface dann halt auch relativ simpel aussieht. Und alles, was man darüber hinaus haben möchte, implementieren, tracken möchte, kann man sich mit Plugins dazu bauen oder kaufen, oder es gibt halt auch sehr viele kostenlose Plugins, genau wie bei WordPress auch, sodass man es halt schon eine Weile braucht, bis man sich so sein Matomo-Interface zusammengestellt hat, dass man alles das kann, was man möchte. Und keine Ahnung, also diese Plugin-Datenbank ist echt ziemlich groß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da findet, was man braucht, ist relativ groß. Und man kann sich ja dann natürlich auch, ne, alles Open Source, seine eigenen Plugins schreiben, wenn man das möchte.
Richtig.
Aber es ist halt nicht so einfach, wie wenn man irgendwie einfach mal Analytics aufmacht und reinschaut. Da sieht man halt in Matomo nicht so viel und kann auch nicht so viel am Anfang.
Also das ist sicherlich, also dieses, was wir vorhin ja gesagt haben, was so einer der Erfolgsgründe von Google Analytics ist, dieses einfache Code implementieren und dann geht's und dann kriegt man schon die ersten Daten und hat schon die ganzen Reports fertig. Das ist halt mit Matomo, ja, nicht so leicht möglich. Also man kriegt natürlich auch so Standarddaten, also Pageviews, man sieht auch die ganzen Referrer, also wirklich so Basic-Analytics-Sachen, aber wenn ich jetzt sowas wie benutzerdefinierte Dimensionen, ist meines Wissens nach ein Plugin, dann Funnel sind ein Plugin, ich glaube, das ist sogar ein kostenpflichtiges Plugin. Genau, also das heißt, das muss ich mir dann erst zusammenbauen. Jo, das heißt, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt wirklich meine eigene Analytics-Lösung haben und ich finde das jetzt mit Matomo vielleicht auch ein bisschen kompliziert, oder ich möchte eigentlich was haben, was wirklich skaliert. Also ich mache mir Sorgen um die Skalierung. Also ich habe schon jetzt ein Tracking, was einfach auch viel Traffic erzeugt. Dann ist halt sowas wie Snowplow interessant. Snowplow ist an sich auch ein Open-Source-Projekt. Das heißt, ich kann mir Snowplow auch so, sage ich mal, einrichten, ohne dass ich es jetzt, sage ich mal, als Service dafür Geld bezahlen wollte. Snowplow gibt es auch als Managed Service selbst, sozusagen von den ursprünglichen Entwicklern von Snowplow. Das heißt, wenn ich dieses ganze Setup nicht selbst betreuen kann, weil ich halt nicht die Ressourcen dafür habe, dann bekomme ich dafür auch einen Managed Service. Der ist dann preismäßig, denke ich, auch immer noch okay. Also ist jetzt nichts, was man für 100 € bekommt, aber, sage ich mal, im Verhältnis dazu, was ich für andere große Lösungen wie Google Analytics 360 bezahlen soll, ist das Snowplow immer noch die bessere Variante. Und mit Snowplow kann ich halt auch tatsächlich komplett alles selbst definieren. Da kann ich sogar selbst noch mehr Sachen, sage ich mal, konfigurieren als beispielsweise mit Matomo. Also diese ganze, wie reichere ich meine Daten an? Wie bilde ich zum Beispiel Sessions? Session ist ja auch nur eine Definitionsfrage. Das kann ich bei Snowplow halt komplett selbst machen. Also ich kann auch sagen, wenn ich jetzt ein entsprechendes Tracking-Modell habe und es passt, kann ich sagen, eine Session kann bei mir auch 3 Monate dauern, weil einfach, ne, mein Tool oder meine Website, meine App das einfach so mit sich bringt, dass es für mich Sinn macht. Und das kann ich halt alles komplett selbst konfigurieren. Und das zweite Schöne ist halt, ich kann halt auch entscheiden, wie ich die Daten dann einfließen lassen will. Das heißt, ich kann mir zum einen, gibt es eine sogenannte Batch Pipeline. eine Batch Pipeline, mit der ich, das ist halt die klassische Analytics Pipeline. Das heißt, ich lasse die Daten einlaufen, die werden angereichert und werden nachher in ein Data Warehouse geschrieben. Oder ich kann natürlich auch parallel eine Realtime-Pipeline aufsetzen. Also das heißt, ich kann die Daten, die ich vorneweg sammle, auch in Echtzeit sammeln und kann sie dann beispielsweise nutzen, um eine Website-Personalisierung vorzunehmen, wo ich halt Echtzeitdaten brauche, um das halt machen zu können. Und das kann ich halt alles mit Snowplow machen. Das heißt, mit Snowplow habe ich wirklich die Daten, die, wie sie verarbeitet werden, wie sie einlaufen, komplett in meiner Hand und kann komplette Freiheit haben.
Ja, also Snowplow ist echt ein Tool, was ich, also ich habe persönlich sehr relativ wenig damit zu tun, weil Snowplow immer so am Rand meiner Jobbeschreibung praktisch stattfindet, weil das halt schon fast in Richtung irgendwie Data Architect oder sowas geht und es gar nicht mehr nur so ein Analysten-Tool ist, weil es halt so viel kann.
Das stimmt. Ja, ist auch, da kommen wir gleich noch ganz kurz am Ende zu, wann kann, sollte ich eigentlich was machen, und das ist sicherlich Snowplow, bedarf einfach einer ganz anderen Organisation, dass man sowas einsetzen kann. Die einfachere Variante von Snowplow, würde ich sagen, das ist vielleicht noch als Abschluss, ist Segment, also segment.com, ist im Endeffekt auch, hat mal gestartet als so, ja, wie soll man sagen, ich nenne es immer Plug-and-Play, Tag Manager. Das heißt, man konnte bei Segment halt einmal global die ganzen Events definieren, die alle getrackt werden sollen, und konnte dann nachher in Segment sagen, diese Events sollen bitte an Google Analytics, an Mixpanel und an weiß ich nicht wen noch alles geschickt werden. Und dadurch, dass aber Segment vorneweg so ein eigenes Tracking hatte, was man so initial einbauen sollte, hat Segment irgendwann angeboten, dass man dieses Tracking, also die Daten, die man darüber erhebt, auch direkt einfach in Data Warehouse schreiben kann. Und das ist auch was, also ich kenne relativ viele, die mit Segment früh starten und das sozusagen als ihre Rohdatenquelle nehmen, weil es ist nicht so teuer, also vom Pricing her ist es okay, und es ist halt natürlich noch um einiges komfortabler als Snowplow, weil ich mir halt um diese ganze Data Pipeline in mein Data Warehouse keine Gedanken machen muss. Das heißt, ich muss einmal das Segment Tracking implementieren mit den ganzen Events, und dann muss ich halt nur hinten eine Datenbank in Segment hinterlegen und dann fließen alle Daten da direkt ein. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Weg, um, sag ich mal, direkt Rohdaten zu erheben. Genau. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss die Frage, bei diesen ganzen Tools, die wir jetzt alle besprochen haben, was ist eigentlich das Richtige, oder wie finde ich denn eigentlich das richtige Analytics-Tool aus? Und das kann ein langer Prozess sein, es kann auch viele Punkte geben, aber ich glaube, so aus meiner Erfahrung her, zumindest so der wichtigste Punkt ist, wer soll am Ende mit dem Analytics-Tool arbeiten? Das heißt, wie sieht mein Team jetzt aus? Das heißt, alle die damit arbeiten sollen, haben sie schon gewisse Erfahrungen mit Analytics-Tools? Wie technisch, welche technischen Möglichkeiten habe ich? Das heißt, wie stark sind meine Ressourcen in der Technik, damit ich beispielsweise, wie viel Zeit kann ich auf das Tracking verwenden? Und wenn ich da zum Beispiel jetzt nicht so gut aufgestellt bin, das heißt, ich habe nicht viele Technik-Ressourcen, dann sollte ich auf jeden Fall solche Tools halt eher wie Google Analytics, wie Matomo, wie Mixpanel nutzen, wo einfach nur einmal ein Tracking kurz aufgesetzt wird. Und danach muss ich zum Beispiel die Technik erstmal nicht so viel darum kümmern. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen hinsichtlich wann welches Tracking oder Analytics-Tool?
Also ich finde, was noch sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall das Geschäftsmodell. Also wie wir am Anfang schon gesagt haben, also zum Beispiel jetzt Google Analytics ist total stark in diesem ganzen Bereich E-Commerce. Das heißt, Google Analytics praktisch dafür designt, ein Produkt zu erwarten, jetzt gerade für Enhanced E-Commerce. Also das Transaktionsevent hat halt praktisch einige Beschreibungen von einem Produkt, und so sieht das Produkt aus. Wenn man jetzt aber was anderes tracken will als so ein klassisches, sag ich mal, Paar Schuhe, was verkauft wurde, was zum Beispiel, wenn das Produkt irgendwie mehr Ausprägungen haben kann, als das in Analytics vorgesehen ist, dann ist es total schwierig, das Produkt so zu definieren, dass das hinterher fürs Marketing und für die Webseitenoptimierung sinnvolle Erkenntnisse liefert. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da muss man auf jeden Fall gleich am Anfang drüber nachdenken, was ist sozusagen unsere finale Transaktion, was ist für uns genau ein Produkt, welche Ausprägungen kann so ein Produkt bei uns haben? Und je komplexer das natürlich wird, das Produkt in dem eigenen Geschäftsmodell, desto eher würde ich dann auch in Richtung Rohdaten gehen oder halt dann zum Beispiel Matomo oder Snowplow, weil man da halt viel detaillierter definieren kann, was man da eigentlich trackt.
Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Du hast vollkommen recht. Also das Businessmodell ist da wirklich eine sehr treibende Kraft. Also gerade auch in dem Bereich Software as a Service kann man mit Google Analytics machen, ist an manchen Stellen aber echt blöd. Also alles, was so Subscription-based ist. Also das ist tatsächlich was, wo dann tatsächlich sowas wie Mixpanel oder auch Amplitude immer noch ein bisschen leichter geht. Oder dann halt wirklich gleich direkt sagen, okay, ich gehe in Richtung Snowplow oder Matomo, oder ich mache es halt mit Segment. Also mit Segment. Ich kenne tatsächlich die meisten, die Setups, die ich kenne, machen es dann erstmal mit Segment, weil es einfach nicht so viele Data Engineers im Zweifelsfall benötigt. Weil das ist immer die Frage, ob ich da die Kapazität für habe, und das ist mit Segment halt ein bisschen leichter. Snowplow bedarf halt wirklich Ressourcen in meiner eigenen Technik, es sei denn, ich gehe auf den Managed Service, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Und dann gerade auch für Segment und Snowplow vielleicht als letzter Punkt, was da wichtig ist, ist halt, ich bekomme halt das ganze Reporting nicht, was ich halt mit sowas wie Google Analytics bekomme. Google Analytics habe ich halt mein Standard Reporting. Ich habe halt Data Studio und ich habe halt meine benutzerdefinierten Reports. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel, damit die Leute sich selbst ihre Reports bauen können. Und wenn ich jetzt sowas wie Snowplow und Segment habe, dann kann ich natürlich sowas wie Data Studio beispielsweise auch verwenden. Aber ich muss halt viel mehr die Leute schulen, wie sie sich dann ihre Standard-Reports zusammenbauen. Und das ist dann gerade für Marketing sehr, sehr wichtig, dass die dann ihre Standard-Reports bekommen, mit denen sie halt ihre Marketing-Kanal-Performance analysieren können. Und da ist dann BI echt gefragt. Also da muss das BI-Team auch wirklich so gut aufgestellt sein, dass sie das halt ja irgendwie leisten können.
Ja, und das schlägt sich dann ja auch wieder im Preis nieder, sag ich mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel Snowplow aufsetzt und dann aber noch ein Dashboarding-Tool braucht und dann noch Leute, die sozusagen die Dashboards entweder aufsetzen oder die Leute schulen, dann ist der Aufwand am Ende relativ groß.
Ja, also es ist auch wirklich dann die Frage, wie stark im Kern liegt halt das ganze Thema Data für mich. Das heißt, wenn ich irgendwann sage, Data ist Teil meines Erfolgsrezepts, meines Angebotes, dann macht es absolut Sinn, in so eine Richtung zu gehen. Ich glaube, dann ist es auch fast ein Muss, weil ich brauche dann Rohdaten, um beispielsweise auch das, wenn ich jetzt wirklich anfangen will, in die Richtung Data Science zu gehen, dann ist Rohdaten einfach die Basis dafür. Das heißt, dann brauche ich einfach ein ganz anderes Setup. Gut, klar, ich kann es immer noch mit Google 360, bekomme ich auch Rohdaten, ist alles gut. Aber wie gesagt, wenn ich in die Richtung gehen will, ist es auf jeden Fall ein ganz anderes Investment. Und das, was du gesagt hast, Google Analytics und E-Commerce ist tatsächlich eine sehr starke Verbindung mit Enhanced E-Commerce. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, bin ich mit Enhanced E-Commerce eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Es kommt trotzdem irgendwann vielleicht mal eine Phase, wo ich mehr brauche, aber da muss man dann schon richtig tief reingehen, dass man wirklich mehr braucht.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Jetzt, glaube ich, haben wir viel länger gebraucht, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht,
das ist da eine Stunde oder so geredet,
genau,
oder?
Ich hätte gedacht, es ist kürzer, aber man hat gesehen, also für alle die sich gefragt haben, gibt es noch was anderes als Google Analytics, sollten jetzt hoffentlich...
Ja.
Ja, genau, sollten jetzt hoffentlich genug Alternativen gehört haben und vielleicht auch so eine gewisse erste Idee gewonnen haben, wann macht vielleicht was anderes Sinn. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, schickt uns auf jeden Fall eure Fragen. Wenn ihr andere Fragen habt, schickt uns auch gerne diese Fragen, weil das ist dann der Inhalt für zukünftige Folgen. Ansonsten, wie schon die letzten Male gesagt, gibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei SoundCloud. Das hilft uns, dass der Podcast bekannter wird. Und wenn ihr Freunde und Kollegen habt, die gerne mehr über Analytics hören wollt, auch gerne weiterempfehlen. So, ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Woche und ja, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Ich habe noch keine so rechte Idee.
Wir können noch mal die Fragen durchschauen und uns eine aussuchen.
Richtig. Vielleicht jetzt wieder was Konkreteres. Und vielleicht unter einer Stunde.
Ja, wir können uns noch mal Mühe geben.
Ja, richtig. Wobei ihr gerne Feedback geben könnt, wie ihr es besser mögt. Also ob ihr es lieber kurz und knapp, so einer halben bis 40 Minuten oder eher lieber ein bisschen länger haben wollt. Wir hatten jetzt ja schon alles irgendwie mit dabei. Gut, dann würde ich sagen, von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen eine angenehme Woche.
Ja, von meiner Seite auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.